Andan.
Hey, dieser Podcast ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Ich bin Kasch Robbehaus. Als ich Mitte 20 war, das ist gar nicht so lange her, da habe ich Moby Dick von Herman Melville gelesen. Also gelesen, so wie Leute eben das Kapital lesen oder die Buddenbrooks. Ich habe mich durch den Anfang geblättert. Ist halt ein sättiges Buch, was soll ich sagen. Aber die grobe Story, die kennen wir. Ein einbeiniger Kapitän ist besessen von der Jagd auf einen weißen Pottwal, weil dieser Wal, eben Moby Dick, ihm das Bein abgerissen hat. Der Kapitän und seine Crew jagen ihn über die Weltmeere bis, Achtung, Spoiler, alle untergehen. Nur der Erzähler selbst überlebt. Aber worüber ich nie nachgedacht habe, ist, warum sie eigentlich überhaupt Wale jagen. Eben nicht nur aus Rachsucht, sondern vor allem wegen eines Rohstoffs. Öl. Öl, das aus der Fettschicht der Wale gewonnen wird, um die Städte in Europa zu erleuchten. Die Wale werden getötet, damit wir Licht haben. Erst werden Glattwale, dann Pottwale wie Moby Dick gejagt. Die Anzahl der Wale in den Weltmeeren schrumpft, doch der Hunger nach Öl wird immer größer. Als man kaum noch Glatt- oder Pottwale findet, werden Blauwale gejagt. Nicht mehr mit Harpunen, sondern mit Kanonen. Die Schiffe werden größer, können weiter reisen, Radare orten die Tiere, Fabrikschiffe entstehen, auf denen Wale direkt verarbeitet werden. Der Walfang wird industrialisiert und der Blauwal zu einem Billigprodukt. Bis kaum noch Wale in den Weltmeeren übrig sind. Ende des 20. Jahrhunderts, da leben nur noch 1% der antarktischen Blauwale. Der Rest ausgerottet. Dass sie fast ausgerottet sind, ist ironischerweise ihre Rettung. Die paar Wale in den riesigen Ozeanen zu finden, ist zu teuer geworden. Die restlichen Wale überleben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, sie zu töten. Und so kommt es, dass wir das Öl nicht mehr aus den Walen holen, sondern aus der Erde. Es ist billiger, praktischer geworden. Und jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, geht dieser Stoff langsam zur Neige. Und jetzt brauchen wir neue Quellen für die Energiegewinnung. Wer den neuen Wal findet, das neue große Ding, dem gehört die Zukunft. Und tatsächlich, es gibt da draußen ein paar Männer, die glauben, sie hätten das geschafft, den neuen Stoff der Zukunft gefunden. Ihr Problem? Sie müssen der Welt so überzeugend davon erzählen, dass diese ihnen glaubt, dass sie dem neuen Wunderstoff vertraut. Wird ihre Erzählung verfangen? Es ist nicht nur eine Wette auf die Zukunft, sondern auch eine Wette um eine Menge Geld. Genau davon erzählt jetzt meine Kollegin Marleen Klaas. Ihr hört Enden, Land unter. Folge 3, eine bessere Wahl. Wahl ohne H. Super, Marleen.
Danke. War übrigens dein Titelvorschlag.
Schnell weiter.
Wenn es einen Ort in Norwegen gibt, an dem alles begann, die Jagd auf die Wale, die Jagd auf das Öl, dann ist es dieser hier.
Stavanger? What kind of place is that?
Stavanger.
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 It's a small fishing village.
Ein kleiner Fischerort.
Religious, rainy, cold. No real summers, no real winters, no bars.
Religiös, regnerisch, kalt. Nicht mal Kneipen gibt's.
That's great.
We've got an office there. Most of them.
So zumindest beschreibt die Anfangsszene der Serie Lykkeland die Stadt. Lykkeland ist norwegisch und heißt so viel wie Land der Glücklichen. Da wollen wir hin. Nach Stavanger.
Also ich bin im August hingeflogen und habe Berlin verlassen, ja, an einem brütend heißen Tag eigentlich, sonnig und 35 plus.
Jetzt ist der Moment gekommen, euch meinen Co-Autoren Karim vorzustellen, der gemeinsam mit mir viel für diese Recherche unterwegs war. Während ich Amanda Helle in der Nähe von Bergen treffe, ist Karim ein bisschen südlicher in Stavanger unterwegs.
Die Unterkunft hat zumindest morgens geschrieben, wir haben die Heizung im Bad für sie angemacht, weil es doch sehr kalt ist.
Karim fliegt also in das sehr kalte Stavanger, das seit den 60er Jahren das Ölzentrum Norwegens ist.
Überall sind so kleine Bohrtürme, auch vor allem an der Uni ist auch so ein kleiner Bohrturm als Wahrzeichen.
Das hast du vorher noch gar nicht erzählt. Ich wusste nicht, dass da an der Uni ein Bohrturm als Wahrzeichen steht.
Also man sieht es da ferne, man sieht das Unigebäude und nebendran halt so einen kleinen Ölbohrturm. Und das sieht man, zwei, drei dieser Art habe ich in der Stadt gesehen.
Und ganz in der Nähe des Hafens, dem Zentrum der Stadt, hat Karim eine wichtige Verabredung.
Call in progress.
Hi, this is Karim. I got the interview with Walter. Thank you. Thank you.
Er ist verabredet mit Walter Sonjes. Sonjes hat den großen Ölboom mitbekommen, ist hier in Stavanger geboren, aufgewachsen. Und heute ist er sowas wie der Jared Byrne von Norwegen. Aber dazu kommen wir noch. Denn Walter Sonjes, der ist erstmal nicht da.
So Walter's not here, we're calling him now.
All right.
Ja, wo ist Walter?
I'm trying to get in touch with Walter, but he's not answering his phone.
Aber irgendwann...
Oh, Maurice, good morning.
Findet Karim Walter.
Yeah, well, Norway was not very rich. We were living by fish and Norway, especially Stavanger.
Lange Zeit sind Norwegen und Stavanger alles andere als wohlhabend. Sie sind Selbstversorger, leben von der Fischerei, insbesondere von Sardinen. Doch dann werden in der niederländischen Nordsee Öl und Gas gefunden. Die großen Konzerne glauben, auch in Norwegen ist was zu holen. Sie entdecken nach langer Suche vor der norwegischen Küste riesige Ölfelder. Und mit dem Öl kommt der Boom.
All our teachers went to the oil and gas industry, so they could only educate in the evenings. I'm exaggerating a little bit, but that's how it was. We were hunting elephants, big oil and gas fields.
Die ersten 30 Jahre des Ölbooms vergleicht er nicht mit einer Waljagd, sondern mit einer Safari, der Jagd auf Elefanten.
So we got the boom.
Alle wollen jetzt mitverdienen beim großen Ölrausch. Und der norwegische Staat erlässt Regeln, die sicherstellen sollen, dass nicht nur ausländische Konzerne profitieren. Ganz unbescheiden nennen sie diese Regeln die 10 Ölgebote. Die Ölfelder bleiben in staatlicher Hand, werden lediglich an die Firmen verpachtet. Die Förderung wird hoch besteuert. Alle internationalen Unternehmen müssen ihr Wissen mit Norwegen teilen. Norwegen kassiert quasi doppelt: Steuern und Know-how. So kommt es, dass Norwegen bald Weltspitze wird.
That's why Norway has such a leading industry, not only in Norway, but internationally. Subsea, seismic, drilling. It's Norwegian flags all over.
Norwegen wird mit seinen zahlreichen Ölfeldern reich und macht vieles anders als die Pazifikinsel Nauru, von der wir euch in der ersten Staffel erzählt haben. Ihre Investitionen sind erfolgreich. Heute hat Norwegen den größten Staatsfonds der Welt. Sie sind eines der reichsten Länder der Erde.
How do you think we got rich? It's because we have a big tax on oil and gas. That's how we got rich.
Aber eine Sache haben sie mit Nauru gemein. Denn so wie Nauru das Phosphat ausgeht, sind irgendwann die meisten Ölfelder leer gepumpt.
And sooner or later you run out of most of them. You hunt them down.
Oder, wie Sonjes es sagt, irgendwann sind alle großen Elefanten erlegt. Da ist es mit den Öl- und Gasvorkommen nicht so viel anders als mit den Blauwalen.
So the Shells, the BP, the Totals, they said, bye-bye, Norway.
Die großen Konzerne verlassen Norwegen. Und Sonjes, um im Bild zu bleiben, beschließt sein, ja, Jagdverhalten zu ändern. Er stößt auf eine neue Idee: Tiefseebergbau.
The only industry that works in that space is the oil and gas companies. And we know oil and gas. We know harsh environment. We know deep oceans.
Norwegen hat das Wissen, die Technik, das Kapital für waghalsige Unternehmungen im offenen Meer. So wurde ja auch das Öl gefördert. Also wollen sie nach den Walen, nach den Ölfeldern, die grüne Revolution. Mit den Metallen aus der Tiefsee vor ihrer eigenen Küste. Und mittendrin ist eben Sonjes. Leute wie er oder wie Jared Byrne versprechen eine Zukunft, in der sich für uns nichts ändern muss. Alles kann bleiben, wie es ist. Unser Lebensstil, unser Verbrauch. Nur die Quelle all unseren Wohlstands verändert sich. Unseren Hunger nach Rohstoffen, den füttern wir jetzt einfach mit anderen Materialien.
The crust, which we are looking at in Norway.
Sonjes Vorstellung vom Tiefseebergbau. Die ist ein bisschen anders als die von Byrne. In Norwegen liegen nämlich keine Manganknollen am Tiefseeboden. Hier geht es um Manganenkrusten, also die oberste Schicht an den Klippen des Kontinentalschelfs. Ähnlich wie Putzmaschinen in Swimmingpools sollen sie die Tiefseewände entlang krabbeln.
And scraping off and sucking in everything, like a Dyson.
Wie ein Staubsauger. Und dieser eingesaugte Klippenbruch wird dann kleingeschmettert.
In a microsecond and boom,
Like a superhero.
Yeah, like a superhero, exactly.
Das, was Sonjes vorhat und was die norwegische Regierung 2024 in Gesetze gießt, hat schon mal ein Land ausprobiert. Einige Jahre zuvor bereits. Ein Land mitten im Pazifik. Und nein, es ist dieses Mal nicht Nauru, sondern Papua-Neuguinea. In den 90ern entdeckt dort ein Geologe vor der Küste sogenannte schwarze Raucher am Meeresgrund. Das sind Schornsteine, die vom Meeresboden emporwachsen. An ihrer Spitze Gold, Silber, Zink. Man könnte sagen, eine Goldgrube, ein Schatz in der Tiefsee. Das Unternehmen, das die Rohstoffe abbauen will, Nautilus Minerals.
The project led by Canadian company Nautilus Minerals has a license.
A Canadian company plans to be the first to bring the wealth back to the surface.
Nautilus wird 1997 in Kanada gegründet. Es ist das erste Unternehmen, das sich seit dem Hype in den 70ern daran wagt, Metalle aus der Tiefsee zu heben. An der Spitze vom Unternehmen David Hayden. Es gibt nicht viele Fotos oder Videos von ihm. Er ist ein stämmiger Typ mit Halbglatze, meist in Funktionskleidung. Ist Unternehmer, ein Tausendsasser, schippert viel auf den Weltmeeren umher und war 2016 nominiert für Australier des Jahres.
Well, step one, Danielle, we're going to take this project to market, raise the capital.
Nautilus schließt mit der Regierung von Papua-Neuguinea einen Vertrag ab, um die Metalle vom Meeresboden zu heben. Ist ja schließlich direkt vor ihrer Küste. Der Meeresboden gehört also ihnen. Ein Vorstand von Nautilus spricht in einem Interview mit der New York Times von Metallen im Wert von hunderten Millionen Dollar. Und bald sogar Milliarden. Die Wertigkeit des Goldes 3 bis 4 Mal höher als das Gold, das man aus Landminen holt. Es ist besseres Gold, also es ist einfach reiner.
Nautilus estimated the country could see $142 million in benefits to its economy. The company says
Schätzungen gehen von 142 Millionen australischen Dollar Profit aus. Die Regierung soll 30% des Gewinns abbekommen. Wie Barron sagen würde, eine klassische Win-Win-Situation. Auch viele in Papua-Neuguinea erhoffen sich neuen Wohlstand. Aber nicht alle. In 2013 ist ein Kollege von uns, Peter Kreisler, genau in dieser Region unterwegs, vor der Küste von Papua-Neuguinea. Es ist die Zeit, als der Tiefseebergbau dort richtig Fahrt aufnehmen soll. Und bei dieser Recherche trifft er sich mit einem Fischer, Vama Dirik.
Wir sind hier, um die Skipjack Tuna zu fangen. Wenn sie da sind, Yellowfin.
Dirik will gemeinsam mit Peter ein paar Thunfische fangen. Bonito oder Gelbflossentun. Die Langleinen sind hinten am Motorboot befestigt.
Some marlin. We'll catch some marlin.
Vielleicht, wenn sie Glück haben, erwischen sie einen blauen Marlin, einen Sperrfisch. An normalen Tagen fängt man hier 10, vielleicht 20 Fische.
When there's lots, we can catch more than 20, say 100.
An guten bis zu 100. Aber mittlerweile fangen die Fischer immer weniger.
The ocean changes.
Dirik sagt, das Meer hat sich verändert. Seit einiger Zeit gibt es neben den Fischkuttern noch ein anderes Schiff, was in den Gewässern vor der Inselgruppe im Südpazifik herumschippert. Darauf stehen riesige Roboter, die bis zu 6000 Meter tief hinabtauchen können. Es ist das Schiff von Nautilus Minerals.
It will affect us, especially the people from across the line here and the people living at the island, Karkar and Bagbog Island.
Vama Dirik sagt, es wird gerade sie betreffen. Die Menschen, die an der Küste leben, die Menschen auf den kleinen Inseln. Fast alle seine NachbarInnen leben von den Fischbeständen. Sie fangen ihn, verkaufen ihn, verdienen so ihr Geld.
When the big plants are built, people living on the coastline, they'll be suffering.
Und wenn es mit dem Tiefseebergbau losgeht, werden die Menschen an der Küste leiden.
They won't get any, what will I say, fish again.
Dann werden sie kaum noch Fische fangen.
There won't be any fish around.
Weil eben keine Fische mehr da sind. Und so wie Dirik, denken einige in Papua-Neuguinea. Also beschließen die Menschen, gegen die Minen in ihrem Meer zu kämpfen. 2016 gründen sie die Solwara Warriors, die SalzwasserkriegerInnen. Und eine von diesen Kriegerinnen ist sie.
This is our life.
we are talking about life.
Ninisa Ibak.
If we lose our land, our seas, our ocean and everything, it's just the same as losing our lives.
Sie sagen, Nautilus schneidet in die Haut des Meeres. Ihre Tiefseeroboter zerreißen, zerkleinern die Felsen am Meeresgrund, um dann den Schlamm voller Kupfer und Gold nach oben zu pumpen. Alles, was dort unten lebt, wird sterben. Fische, Krustentiere, Korallen. Sie plündern unser Meer. Die SalzwasserkriegerInnen organisieren Demos, Konferenzen, drehen Videos. Sie melden sich bei LokalpolitikerInnen, schreiben Petitionen. Der Bergbau im Pazifik sei ein neuer wilder Westen für spekulative Bergbauunternehmen, der ihnen ihre Lebensgrundlage rauben würde. Und die Kompensation der Bergbauunternehmen für die Landbesitzer viel zu gering.
So, I would call for the government to ban this experimental seabed mining and the Nautilus minerals. Papua New Guinea is not a testing ground.
Papua-Neuguinea sei kein Spielfeld. Es ist ihr Land. Sie wollen entscheiden, was dort passiert. Nicht irgendwelche Unternehmerinnen aus Australien. Internationale Gruppen unterstützen die Solwara Warriors. Der Druck auf Nautilus steigt. Im Mai 2018 verkündet das Bergbauunternehmen und Großinvestor Anglo American seinen Ausstieg. Das Projekt entspräche nicht den Standards für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Zunehmend ziehen sich AktionärInnen zurück. Anfang 2019 wird Nautilus von der Börse in Toronto genommen. Die 400 Millionen Dollar Investorengelder sind aufgebraucht. Die Firma meldet Insolvenz an. Auch bei der Regierung von Papua-Neuguinea kippt die Stimmung. Auf dem jährlichen Pacific Islands Forum 2019, einem Treffen aller pazifischen Inselnationen, fordern sie einen Stopp, ein Moratorium, für mindestens 10 Jahre. Einige Inseln schließen sich dem Protest an. Andere, wie Nauru, stehen weiterhin für den Bergbau in der Tiefsee. Die SalzwasserkriegerInnen gewinnen. Die Mine in ihrem Meer wird geschlossen. Der Protest gegen den Tiefseebergbau ist erfolgreich. Am Ende lenkt sogar die Regierung ein. Die hatte sich hunderte Millionen erhofft. Doch jetzt zahlt sie die Zeche. All die Investitionen von Papua-Neuguinea hat Nautilus in den Sand gesetzt. Insgesamt mehr als 157 Millionen australische Dollar. Der Minister für Staatsunternehmen sagt, ihr Geld sei einfach im Meer versunken. Die Firma Nautilus ist nach 2019 eine leere Hülle. Von all den Versprechungen vom Schatz in der Tiefsee ist wenig übrig geblieben. Doch was ist eigentlich mit dem Mann, der die Firma gegründet hat, der die Idee für das ganze Projekt hatte?
Well, step one, Danielle. We've got to take this project to market, raise the capital.
David Hayden, der Australier des Jahres, von dem wir schon erzählt haben. Zum Zeitpunkt der Insolvenz ist Hayden längst ausgestiegen, ist zu neuen Ufern aufgebrochen. Er geht ziemlich unbeschadet aus der ganzen Sache heraus, hat im Gegensatz zu Papua-Neuguinea keine Verluste gemacht. Und Hayden ist nicht der Einzige, der glimpflich davonkommt. Denn einer seiner Geschäftspartner, einer der Investoren in Nautilus Minerals,
well,
ist er.
I knew nothing about the oceans or mining until 2001 when I
Jared Barron. 2001 hat er das erste Mal von der Möglichkeit, die Tiefsee nach Metallen abzugraben, weil ein Freund von ihm eine Firma gegründet hat.
That company was called Nautilus.
Nautilus Minerals ist Barrons Erweckungserlebnis. Der Moment, der sein Leben verändert. Barron sieht damals noch eher aus wie ein Berater, weniger wie ein Planet Guy. Kurzer Schnitt, dunkler Anzug, glatt rasiertes Gesicht. Er kennt den Chef von Nautilus, David Hayden aus Australien, hat mit ihm mal Tennis gespielt. Und Hayden fragt ihn, ob er investieren will.
Said, look, it's very exciting, but we've got no money. Can you help? And you know, I'd never invested in a mining company in my life.
Barron sagt, ja, investiert eine 250.000 Dollar. So kommt er, selbst Tech-Unternehmer der frühen Jahre, vom Internet in die Tiefsee. Als Barron seine Anteile verkauft, 6 Jahre später, sind aus einer 250.000 Dollar 30 Millionen geworden. Er hat richtig gut an Nautilus verdient. Auch Barrons Freund David Hayden, der die ganze Idee mit Nautilus und dem Tiefseebergbau hatte, kommt glimpflich davon. Er steigt frühzeitig aus dem Unternehmen aus. Und viel wichtiger, Er hat etwas gelernt. Mit dem Versprechen der Metalle aus der Tiefsee lässt sich Geld verdienen.
And until we started Nautilus, those resources didn't have a value because people couldn't see that you could commercially extract minerals from the seafloor. Clearly they do now.
Denn kurz nach seinem Ausstieg bei Nautilus gründet David Hayden ein neues Unternehmen. Ein Unternehmen, das auf hoher See Manganknollen heben will. Er nennt es Deep Green. Wenige Jahre danach gibt er die Leitung der Firma an seinen Freund Jared Barron ab. Und der benennt sie später um. In The Metals Company. Kurz TMC.
Well, good morning, everyone, and happy Friday! Yeah!
Und das hier ist der Moment, in dem genau dieses Unternehmen im September 2021 im Herzen der Tech-Industrie ankommt. Bei der Nasdaq, der Tech-Börse in den USA.
Today is an exciting day as the metals company celebrates their recent listing on Nasdaq under the symbol TMC. Yeah, woohoo! I love it.
TMC will seinen Börsengang verkünden.
And it's truly my great pleasure to welcome Gerard here and the entire TMC team to the Nasdaq family.
Die Kamera schwenkt auf eine Gruppe von Leuten, darunter ein Mann in Slimfit Shirt und Jeans.
Let's kick it off.
Barron joggt nach vorne, stellt sich hinter das Rednerpult und erzählt die Geschichte, die wir schon kennen.
So everyone says that the future is green.
Wenn die Zukunft grün ist, müssen wir mehr Metalle abbauen, mehr als jemals zuvor in der Geschichte. Woher sollen wir sie also nehmen?
Without putting mines into your backyard,
without cutting down rainforests,
without generating mountains of toxic waste.
Schließlich will keiner eine Mine im Hinterhof, keiner will den Regenwald abholzen, giftigen Abfall, Kinderarbeit, also auf in die Tiefsee. Barron greift in seine Hosentasche und streckt seine Hand nach vorne. Darin ein kleiner schwarzer Stein.
The future is metallic.
Sein Börsengang ist eine Wette auf die Zukunft. Nach Barrons Rede bei der Tech-Börse versammeln sich knapp 30 Menschen in Anzügen und Kostümen hinter ihm. Sie lachen, klatschen, recken die Hände in die Luft. Dann haut Barron auf einen Buzzer. Barron ist mit seinem Unternehmen ganz oben angekommen. In dem Aktienindex, auf den alle Tech-UnternehmerInnen schauen. Er verspricht seinen AnlegerInnen satte Gewinne und uns eine goldene Zukunft. In der Präsentation für InvestorInnen sieht man unter anderem die Wachstumsprognose für die nächsten Jahre. Der Gewinn für 2027 knapp 2 Milliarden Dollar. Aber noch ist seine Unternehmung eher Fiktion. Denn Barrons Ausfahrten in den Pazifik sind immer nur Experimente. Sie erproben den Bergbau in der Tiefsee. Barron darf nur seine Fahrten machen, darf forschen, aber eben nicht richtig abbauen. Damit er wirklich loslegen kann, braucht es ein Regelwerk für den Abbau am Meeresgrund, das die Welt beschließen muss. Ein bisschen wie die 10 Ölgebote, damals in Stavanger. Nur halt für die ganze Welt. Bei diesen Regeln geht es vor allem um den Schutz des Meeres. Bevor wir als Menschheit mit dem Abbau anfangen, soll geklärt werden, was eigentlich passiert, wenn wir abbauen. Es braucht einen Mining Code, also eine Art Bergbaukodex für die Tiefsee. Und dieser Kodex wird von einem internationalen Gremium verhandelt, bereits seit 30 Jahren. Noch ohne Ergebnis. Und ohne Regeln, ja, gibt's eben keinen Abbau. Aber Barron hat eine Idee, wie er die Weltgemeinschaft unter Druck setzen kann.
And then we got in there and mixed it up a little bit, right?
Er findet gemeinsam mit der Pazifikinsel Nauru an seiner Seite eine Lücke, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Eine Lücke, auf die noch niemand gekommen ist.
Und das ist hier die Zwei-Jahres-Regel. Dass die von Nauru aktiviert wurde, muss ich ehrlich sagen, hat keiner so ganz erwartet.
Barron und Nauru. Sie fordern die Weltgemeinschaft auf, innerhalb von nur 2 Jahren globale Regeln für den Abbau in der Tiefsee zu finden. Ansonsten fangen sie einfach damit an. Denn Nauru läuft die Zeit davon.
Nauru ist finanziell ziemlich am Ende. Und Sie wissen auch, Nauru ist eine der Inseln, die durch die Erhöhung des Meeresspiegels das Wasser so langsam bis zur Lippe reicht.
in der nächsten Folge von Enden. Land unter.
Enden, Land unter ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Ich bin Kasch Roberos. Unsere Autorin ist Marleen Klaas. Story Editors Patrick Stegemann mit Unterstützung von Miko-Sophie Kümmel. Producerin Marleen Klaas. Unsere ReporterInnen sind Karim Khatab, Marleen Klaas und Patrick Stegemann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann und Mathieu Braun. Weitere redaktionelle Mitarbeit Sören Musial und Marc Tavadrous. Herstellungsleitung an Dan, Cinzia Friedländer. Executive Producerinnen vom Futurium sind Hanna Winker und Monique Lukas. Mit inhaltlicher Beratung vom Futurium durch Dr. Raffaela Robach. Kommunikation Futurium Julia Ebeling. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Musikkomposition Benjamin Drees. Coverart von Sophia Görfi und Ram. Executive Producer sind Patrick Stegemann und Kesh Roberos. Ein besonderer Dank an alle, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Thank you.